In ihrem Gewand, also in der Schürze, ja, in ihrem Gewand, das ist das Gewand der Hausfrau. Ihre Kraft und Würde ist in ihrem Gewand und sie spottet der drohenden Zukunft oder wie es richtig übersetzt heißt, sie lacht des zukünftigen Tages. Sie lacht des zukünftigen Tages. Was ist der zukünftige Tag hier, worüber sie so glücklich ist? Das wird am Sabbat gelesen. Lass uns vorstellen, am Sonntag wird es gelesen. Sie freut sich schon auf Montag. Sie freut sich schon auf den Dienstag. Eigentlich, sie freut sich schon auf die Arbeit. Sie freut sich, sie lacht des zukünftigen Tages. Jetzt krempelt sie schon im Geist die Ärmel hoch. Jetzt fängt sie an, den Teich zu mengen. Jetzt fängt sie an, Küche herzurichten. Sie freut sich des künftigen Tages. Ein Psalmwort. Ich mag diese Zahlen, eigentlich lange Zeit habe ich dieses Zahlenwort nicht mögen. War unser Trautext, müsst ihr vorstellen. Und ich muss mich damit irgendwo anfreunden. Ich weiß nicht, was manchmal die Prediger denken, die so Leute trauen. Auf jeden Fall, der Prediger, der uns getraut hat, hat sich wahrscheinlich nicht viel gedacht oder sehr viel gedacht. Oder sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Er hat einfach unser Trautext gewählt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Habe ich gedacht, oh Bruder, als ich das gehört habe, das ist euer Trautext, das gebe ich euch auf dem Weg mit. Ich habe gedacht, ich muss in Depression verfallen, um erfolgreich zu sein. Die mit Tränen sehen, und ich konnte mich an diesem Bibelvers viele Jahre nicht anfreunden. Und vielleicht kannst du dich an einem und anderen Bibelvers, das du gehört hast, nicht anfreunden. Und vielleicht hast du in der Bibel oder eine Prophetie, jetzt greife ich schon ein bisschen voraus, für das, was ich morgen predige, Prophetie verstehen. Vielleicht verstehen wir manche Dinge nicht. Und ich habe es auch nicht verstanden. Was heißt jetzt vom Wort Gottes, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Bis ich die Amplified Bibelübersetzung, eine englische Bibelübersetzung in die Hände bekommen habe, per Zufall. Und dann wollte ich wissen, wie heißt unser Trautext dort. Und die Amplified Bibelübersetzung ist etwas ganz Tolles für diejenigen, die sich mit Bibelarbeit ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen Englisch verstehen, ist fantastisch. Da ist alle möglichen Übersetzungsformen enthalten. Also da gibt es Verse, die brauchen eine ganze Seite. Alle möglichen Übersetzungsformen so über die verschiedenen Bibelverse. Und da las ich auch jetzt unser Trautext, und da stand, die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Nichts von Tränen stand da. Und ich habe dann im Original, ich bin dann stutzig geworden, habe dann im Original nachgeguckt, und genau steht auch das dort. Nicht mit Tränen, sondern die in Zeiten der Not mit Freuden Samen ausstreuen, mit Freuden arbeiten, die werden ernten. In Zeiten der Not. Also glaube an die Zukunft. Plär nicht. Und wenn du manchmal eine Bibelstelle nicht verstehst, such dir eine andere Bibelstelle oder eine andere Übersetzung. Und dann suche so lange, bis du findest, und Gott wird dir helfen, die Wahrheit zu verstehen. Und die macht dich frei. Und seitdem mag ich diesen Vers. Seitdem ist das mein Lebensmotto. Die in Zeiten der Not sehen. Die in Zeiten der Schwierigkeit was unternehmen. Und erst recht. In Zeiten der Krankheit was unternehmen, erst recht. Und in Zeiten der Anfechtung, der Nöte, der Probleme, der Kriege und so weiter, erst recht was tun, das ist das Beste, was wir tun können. In Zeiten der Not, wo die anderen alle davonlaufen, jetzt handeln. Glaube in Aktion. Genau das ist, was ich heute Abend sprechen möchte. Glaube wird im Menschen durch die Kraft des Geistes Gottes gewirkt. Also, die Zukunft. Gib deinem Leben eine Zukunft. Nicht nur eine Vergangenheit. Lieber Heiland, vergib mir meine Sünden. Weißt du, wir beschäftigen uns viel zu lang mit der Vergangenheit, mit der Sündenlast, mit den Sündenproblemen, mit dem, was gestern war. Fang an mit dem Heute. Und vielleicht kannst du heute besser leben, wenn du schon mit dem Morgen ansetzt. Herr, morgen. Herr, ich will jetzt mit dir dort und dort sein. Und jetzt fängst du bist hier, und das ist die Vision, die Schau von deinem Leben. Und jetzt fängst du an, die Brücke von dort nach drüben zu bauen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir zuerst einmal wissen, wo wir hinwollen, was wir überhaupt wollen. Ich habe in der Schweiz Ich war noch nie bei Millionäre gewesen in meinem Leben, bis zu diesem Zeitpunkt. Also ich wusste, das sind Multimillionäre. Und die haben uns eingeladen zum Abendessen und dergleichen. Dieser Mann hat einen Weltkonzern, die bauen Seilbahnen. Und sogar damals in der Zeit des Kommunismus noch, bis nach China und überall. China war der größte Auftraggeber für ihn, Seilbahnen. Und er war sehr mutig, als Christ auch. Und auf der Rückseite, er schreibt, ich bin überzeugt, dass meine oder unsere Seilbahnen die besten Seilbahnen der Welt sind. Aber auf der Rückseite schreibt er, ich kenne noch einen Fabrikanten, Seilbahnfabrikanten, der ist noch besser als ich. Also er macht mir seine Konkurrenzwerbung und dann ist natürlich der Herr über die Schlucht des Todes. Und wisst ihr, wie er Seilbahnen baut? Das ist ein Patent, er hat das Patent hier. Und dieser Multimillionär, zu dem wir eingeladen waren, wisst ihr, ja, da gehst du hin, wie wird man richtig essen mit Messer und Gabel? Ja, ich war entsetzt, die haben nicht mit Messer und Gabel gegessen. Da stand hinter jedem ein Diener mit dem Handtuch. Mit dem Finger wurde gegessen. So essen Millionäre. Nicht so vornehm und penibel, wie wir das manchmal denken. So und da wurde Wasser eingetaucht und dann gab es Frau Bündner Fleisch und so weiter. Das kann man nur mit dem Finger essen. Okay, vergessen wir es. Aber wie bauen wir Seilbahnen? Er schießt auf das Ziel mit einer Kanone einen ganz feinen Faden oder natürlich Seil, rüber, schießt rüber und dann zieht er immer stärkere Seile nach. Und da habe ich etwas gelernt, als er mir erklärte, wie man Seilbahnen über unüberwindbare Schluchten baut. Zuerst schießt man etwas ganz Dünnes drüber. Und dann wird dort festgemacht und von dort zieht man dann so langsam immer dickere, stärkere Seile rüber. Und meine lieben Geschwister, genau so ist es im Glauben. Zuerst einmal einen Punkt anvisieren und dann schießen wir es rüber im Geist. Und dann zieht man nach, das und jenes und so weiter. In Zeiten der Not sehen, dann wird man mit Freuden ernten. Der Mensch ist ein Geisteswesen und deshalb muss in unserem Geist zuerst etwas passieren, etwas geschehen. Sie freut sich schon auf Montag. Ja. Manche sagen, hoffentlich wird kein Montag oder hoffentlich wird kein Dienstag mehr werden. Hoffentlich müssen wir nicht. Manche möchten am besten wie ein U-Boot untertauchen oder sie beten, lass die Erde aufgehen, dass die Erde mich verschlingt. Nein, wir sollten Gott bitten, Herr, lass eine Hebebühne kommen. Oder lass jetzt ein anderes Wunder passieren, dass wir so richtig jetzt in Aktion treten. Glaube ist eine Handlung. Glaube ist nicht nur Fantasie. Wir sollten an das Unsichtbare glauben. Hebräer 11, Vers 1. Was ist Glaube? Zu glauben an den, den man nicht sieht. Glaube ist als was in der Fantasie entsteht. Das kannst du nicht fassen, das kannst du nicht fühlen, das kannst du nicht schmecken, das kannst du nicht riechen. Glaube ist sich festhalten an etwas Unsichtbares. In der Heiligen Schrift heißt es, wo es keine Vision gibt, wo keine Erkenntnis ist, wird das Volk wild. Der geht in der Richtung, der macht das und der macht jenes und keiner weiß so recht mehr, was passiert. Ist ein Chaos, perfekt. Und Gottlosigkeit. Wenn Gott manchmal irgendwo Menschen dahin gegeben hat, kannst du immer anschauen. Und da weißt du ganz genau, die sind von Gott dahin gegeben. Die sind Chaoten. Da macht jeder etwas. Die sind wirre. Die Feinde Gottes, die Gottlosen, die Gott dahin gegeben haben, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Das ist das Typische von Gottlosen. Die schlachten sich gegenseitig ab und sie bringen sich selbst gegenseitig zugrunde. Aber Volk Gottes marschiert in einer Richtung. Einmütig. Petrus und die Elf. Also sie haben ein Ziel, sie haben eine Botschaft, sie haben eine Vision, eine Schau. Glaube an das Unsichtbare. Damit fängt alles an. Und Zukunft ist unsichtbar. Ungewiss. Was wird wohl kommen? Was erwarten wir eigentlich? Aber dann lese ich in der Bibel mehrmals Matthäus 15, 28, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du nichts geglaubt hast, wird auch nichts passieren. Deshalb passiert bei so vielen Menschen nichts, weil sie nichts glauben. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder Matthäus 8, Vers 13. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder weiter. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Jesaja 7, 14. Oder Matthäus 9, 29. Euch geschehe nach eurem Glauben. Nicht nach Gottes Wirken. Nicht nach Gottes Macht. Sondern nach deinem, eurem, unserem Glauben. Was du erwartest, das passiert. Ob Glück oder Unglück, Heil oder Unheil. Glaube fängt nicht mit dem Verstand an. Lasst uns also hier ganz klar ein paar heilige Kühe schlachten. Glaube fängt nicht mit unserem Verstand an. Oder Glaube fängt auch nicht an, wenn mein Verstand am Ende ist. Da fängt auch nicht der Glaube an. Manche sagen, ja, ich muss aufhören zu denken, dann fängt der Glaube an. Glaube ist meistens, das war viele Jahre für mich Glaube, nichts wissen. Ich glaube, da kommt was, aber das ist meistens nie was gekommen. Glaube hat nichts mit dem Verstand zu tun, absolut nichts. Soll ich euch sagen, womit der Glaube anfängt und aufhört oder womit der Glaube beginnt? Indem ich aufhöre, Gott zu widerstehen, indem ich sage, ja, Herr. Glaube fängt an, in dem Augenblick, wo die Rebellion gegen Gott aufhört, gegen den Willen Gottes, dein Wille geschehe. Da fängt der Glaube an. Und da musst du gar nicht mehr groß glauben. Da musst du nur noch Danke sagen. Dein Wille geschehe. Wo die Rebellion gegen Gott aufhört, fängt der Glaube an. Ganz einfach. Solange du gegen Gott rebellierst, wirst du nur Schwierigkeiten kriegen. Denn der ist immer noch stärker. Sitzt am längeren Hebel. Hat einen längeren Atem. Also mit Gott wirst du nie klarkommen. Am besten ist, ja, Herr. Oder in der Bibel haben wir auch, da ist eine Frau, die ist abgewiesen worden zum Heiland. Das ist also sehr entsetzlich, also eine ärgerliche Bibelstelle für mich. Ich frage mich manchmal, wie kann man das ins Neue Testament überhaupt reinbringen? Da kommt eine Frau, winselt und fleht und bittet und so weiter. Und dann sagt der Herr, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden zuwirft. Und diese Frau als eine Hündin zu bezeichnen. So etwas Diskriminierendes. Ja, das steht auch in der Bibel. Aber diese Frau war eine sehr gläubige Frau. Die sagt, ja, Herr, aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und da war der Herr erledigt. Da hat der Herr nichts mehr zu sagen gehabt. Was soll er jetzt noch sagen? Dann, weißt du, was er sagt? Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wie jetzt bei dieser Frau hier. Ja, aber. Und genau das ist, wie man den Widerstand Gottes bricht. Man muss zuerst mal ja sagen. Ja sagen, fast recht, mach's gut. Oder was es auch immer ist. Aber, jetzt fängt der Glaube an. Aber ich liebe dich, Herr. Ich vertraue dir, auch wenn du mir nichts gibst. Auch wenn du mich nur schlägst und verstößt und verachtest. Ich liebe dich. Weißt du, da wird der Herr sprachlos. Da kann er nichts mehr sagen. Und dann muss er sagen, solchen Glauben habe ich in Berlin nicht gefunden. Ja, aber ich will euch lehren, an die Zukunft zu glauben, sich nicht abgeben mit den Dingen, mit dem Status quo. So ist es, wir können nichts ändern. Gewiss, diese Frau hätte sagen können, ich kann an der ganzen Situation, an diesem ganzen Dilemma, in dem ich jetzt stehe, nichts ändern. Gott liebt mich nicht, der Herr will das nicht, ich bin ja eine Heidin, habe im Reich Gottes nichts zu suchen. Hätte sich damit abfinden können. So viele Menschen finden sich mit ihrem Schicksal ab. Bin arm, bin Frau, bin Arbeiter, bin arbeitslos, bin krank, bin schwach. Bin das. Ich weiß nicht, was du sonst noch bist. Ja, aber. Und jetzt setzt du ein Zeichen des Glaubens. Glaube fängt, wo der Widerstand gegen Gott aufhört. Und dann fängt man in der Bibel zu graben, aber es steht geschrieben. Der Herr hat den Teufel so geschlagen und so schlägst du den Herrn. Es steht geschrieben, Herr. Den glimmenden Doch wirst du nicht auslöschen und das geknickte Rohr wirst du nicht abbrechen. Du bist treu und wahrhaftig und was du zusagst, das hältst du ganz gewiss. Und alle Verheißungen, wie sind alle Verheißungen bei Gott? Ja und Amen. Weißt du, was Amen heißt? Also vielleicht willst du nicht aber sagen, dann sag wenigstens Amen. Amen heißt auf Deutsch übersetzt, kommt aus dem Aramäischen, so sei es. Ja und dann so sei es. Alle Verheißungen, nicht alle Verbote, sondern alle Verheißungen. Gott hat schon manche sich vorgenommen und er wurde revidiert, korrigiert. Kann man Gott korrigieren? Oder Gottes Absichten, Gottes Meinungen, Gottes Pläne verändern? Gewiss kann man das. Sollte man sogar. Da muss doch der arme Tropf dann nach Ninive gehen, der Jonah, und muss sagen, noch 40 Tage und Ninive geht unter. Die Leute hören das, dass Ninive in 40 Tagen untergehen wird. Und was passiert? Die tun Buße in Sack und Asche. Und dann sitzt der Prophet. Ich kann mir vorstellen, er saß so. Immer schneller, 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 schneller. Ich hab's gewusst, Gott. Ich hab's gewusst. Du bist barmherzig und gnädig und gütig. Und die Leute haben Buße getan. Und weil die Buße getan haben, wurde die Stadt Ninive verschont von Untergang. Die ist noch 120 Jahre gestanden. Also ganz Menschen, ein ganzes Menschenleben noch gestanden. Und dann erst das nächste Menschenleben zerstört durch ein Erdbeben. Aber, was ich sagen wollte, du kannst die Dinge ändern. Du musst nicht dich mit dem Status quo abfinden. Wir sind jetzt in der dritten Welt, wir sind arm, wir haben nichts, wir sind nichts und so weiter. Nein, mit Gott kann ich über die Mauern springen. Glaube ist Glaube an die Zukunft. Ein blinder Junge, jüdischer Junge im Warschauer Ghetto hat das Licht nie gesehen. Er war blind. Und dann hat er irgendwo reingekrüxelt an die Wand. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint für mich. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Großartig, das ist Glaube an die Zukunft. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie für mich nicht scheint. Auch wenn ich jetzt im Keller sitze. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und ich muss an so viele Dinge glauben, die ich noch nie gesehen habe. An die Zukunft glaube ich. Glaube im Psalm 4, Vers 6 und 28, Vers 6, da heißt es, vertrau auf Jahwe. Mein Herz vertraut auf ihn und es ward mir geholfen. Mein Herz vertraut auf ihn und es ward mir geholfen. Ist es nicht großartig? Mein Herz vertraut auf ihn und es ward mir geholfen. Das ist Zukunft. Vertrau, kannst du Vertrauen irgendwie sehen? Ist Vertrauen sichtbar? Gewiss, dass jemand mit dem Kopf nickt. Akzeptiert, angenommen. Ich glaube es. Ja, aber weißt du, du kannst mit dem Kopf nicken und mit dem Herzen sagst du nein. Kann nicht sein. Mit dem Herzen solltest du es so machen und mit dem Kopf solltest du es so machen. Dann stimmt es. Ich vertraue auf meinen Gott und es wird mir geholfen. Wir müssen nichts Besonderes glauben, sondern nur das glauben, was hier in der Bibel drin steht. Unser Widerspruch oder Widerstand Gott gegenüber muss gebrochen werden. Und wir sollten nur das glauben, was hier drin steht. Und hier drin stehen nicht nur Gerichte. Ich möchte dir abraten, Offenbarung zu lesen. Ist nichts für dich, ist nur für die Juden. Die Offenbarung ist ein typisches jüdisches Buch. Hat nichts mit Neuen Testament groß für uns zu tun. Das ist Apokalypse, da geht es über Israel, die 12 Stämme. Da gibt es über Neue Jerusalem. Da geht es also nur um israelitische Dinge. Das ist für die in Israel, für die ist es wichtig, sehr wichtig sogar. Aber für uns im Neuen Testament, da haben wir andere Bücher. Aber so viele Menschen krallen sich fest, Antichrist kommt. Was glaubt ihr, ich kriege jeden Tag da E-Mail oder Fax zugeschickt und so weiter, was schon wieder los ist in dieser Welt. Ich dürfte gar nicht mehr leben, wenn es demnach ginge. In der Bibel heißt es, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für Bibelbücher hat wohl Jesus gehabt? Was hat er gemeint, als er sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt? hat Moses gehabt, die Psalmen gehabt, die Propheten gehabt, die Geschichtsbücher hat er gehabt, die alttestamentliche Bibel. Und an die hat er die Jünger verwiesen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, so wie es im Alten Testament angekündigt ist, Immanuel ist mein Name. Weißt du, was das bedeutet? Gott mit uns. Gott ist nicht gegen uns. Das ist ein ganz dummes Geschwätz vom Teufel, dass Gott gegen dich wäre, dass Gott nur dein Unglück, dein Leid, deine Schwierigkeiten haben möchte. Nein, das ist eine Lüge Satans. Gott will das Beste für seine Kinder, will das Gute, dass es dir gut gehe und immer wieder gesegnet sollst du sein. Das ist, was Gott will. Und wir sollten uns nicht an negativen Dingen so groß aufhalten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und im Neuen Testament, wisst ihr, wo im Neuen Testament der Glaube kommt? Im Alten Testament kommt es aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Im Neuen Testament kommt der Glaube aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer Kapitel 10, Vers 17. Wie sollen sie glauben, wenn es ihnen nicht gepredigt wird? Ich habe festgestellt, wenn ich Buße predige, die Leute tun Buße. Wenn Billy Smith kommt und Krankenheilung predigt, Leute werden geheilt. Wenn Joseph Mendia kommt und den Heiligen Geist verkündigt, die Leute werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. So könnte ich fortsetzen, was gepredigt wird, wird erlebt, wird empfangen. Deshalb kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Rima, Gottes Wort. So, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, glaube an die Zukunft. Und die Bibel weist uns immer in die Zukunft hin. Es kommt. Und heute Abend, jetzt halte dich bitte fest an deinem Stuhl, schnall dich an am besten, leg einen Gurt an, wenn es geht. Aus dir soll ein Glaubensheld werden. Ja. Aus dir soll ein Glaubensheld werden. Was habe ich mal gesagt? General sollst du werden, Schwester. Sogar für Frauen ganz neuer Beruf, General. Und weißt du, was Generäle machen? Uniform zuerst mal. Ein General ohne Uniform, vergisst es. Da kann viel sagen, er ist General, aber wenn er keine Uniform hat. Polizist. Woran erkenne ich einen Polizist? An seiner Dienstmarke und an seiner Uniform. So wichtig, dass du die richtige Kleider, die richtige Bekleidung hast. Denn Kleider machen Leute. Auch die Glaubenskleider. Ein Nackter. Stell dir mal vor, wenn ein Nackter hier aufstehen würde unter uns. Du würdest ihm nichts abnehmen. Du würdest ihn schnell irgendwo in die Ecke schieben und im Nebenraum verfrachten. Nackter. Und so viele sind geistlich nackt. Und die Bibel sagt, wir sollen anziehen Kleider des Heils, anlegen die Waffenrüstung des Geistes, gestiefelt sein, zu treiben das Evangelium. Also Schuhe an, keine Barfüßer hier. Also nicht, dass jemand nur barfuß zu mir nach vorne kommt. Angelegt, gestiefelt, so wie der gestiefelte Kater. Ja, so sollst du kommen, wenn es ums Reich Gottes geht. Gestiefelt. Bereit, das Evangelium zu treiben. Also in der geistlichen Uniform. Und dann kannst du auftreten. Ich weiß, manche Leute, die beten und sagen, ich möchte Autorität haben. Du kannst Autorität haben, wenn du die richtigen Kleider hast. Es geht, Autorität kommt nichts, hat nichts mit dem Geist zu tun. Ich bin im Schwarzwald, werde ich nie vergessen. Das hat mir einen Schock für den Rest meines Lebens gegeben. Ein Autounfall. Ich fahre die Schwarzwald-Hochstraße und dann fährt vor mir einer runter in die Böschung. Und ich natürlich aufgeregt, stopfe und so weiter, will anhalten, dass die Leute Polizei holen oder Krankenwagen holen und den Leuten helfen. Und weißt du, was sie machen? So winken sie. Die dachten, ich will per Anhalter weiterfahren oder mir ist Benzin ausgegangen oder sonst was. Keiner ist stehen geblieben, bis ich da auf der Straße stand und sagte, stopp, stopp, stopp. Hat einer angehalten und sagt, wo brennt's? Ich habe gesagt, da ist einer runtergefahren. Bitte fahren Sie schnell in die Ortschaft. Holen Sie Krankenwagen, holen Sie Polizei, holen Sie Hilfe. Ist runtergefahren. Und dann kommt die Polizei. Was macht der Polizist? Der steckt nur so die Hand. Und die drücken alle auf die Bremse. Dass ich gedacht habe, Mensch, guck mal. Ich weiß, wer weiß, vielleicht hat er nur Baumschule besucht. Wer weiß, wie intelligent er ist. Aber der muss nur so machen, er hat Autorität. Lasst uns das sagen heute Abend. Kleider machen Leute. Und wenn du die geistliche Klamotten die geistlichen Kleider angelegt hast, die geistliche Uniform hast, dann kannst du auftreten und kannst im Glauben marschieren. Und das ist nicht immer die Rüstung dieser Welt. Weißt du, der Fromme greift immer nach dem babylonischen Mantel. Das ist ein Verhängnis. Deshalb geht's bergab in seinem Leben, weil wie Achan in Jericho, er greift nach dem babylonischen Mantel. Das ist die erste Sünde des Volkes Gottes gewesen, der babylonische Mantel. Und deshalb wurde alles blockiert, ging nichts mehr vorwärts, passierte gar nichts mehr. Das Volk Gottes hat keine Zukunft mehr gehabt. Rückschläge um Rückschläge, bis sie herausgefunden haben, woran es lag. Und jetzt geht der junge Bursche David. Was hat er an? Nur eine Badehose, aber eine Steinschleuder. In der Rüstung Sauls hat es nicht funktioniert. In der fremden Kleidung. Nur in seiner Kleidung, so wie er gewohnt war, seinem Gott, den Umgang mit seinem Gott. So funktioniert es. Also der Glaube kommt aus der Predigt. Richtige Waffenrüstung anlegen und jetzt wirst du ein Glaubensheld. Was haben die Glaubenshelden getan? Ich muss noch etwas sagen. Eine Korrektur zuerst einmal. In der hebräischen Sprache, in der hebräischen Bibel kommt das Wort Glaube nicht vor. Mit keinem einzigen Wort kommt das Wort Glaube im Alten Testament in der hebräischen Bibel vor. Ja, wie haben die das gesagt, Glaube? Wie drücken die Juden das Wort Glauben aus? Und es ist hochinteressant, was die Hebräer, die jüdische Sprache, wie sie Glauben ausdrückt. Hochinteressant. Und überall die Stellen, wo Glaube, bei mir in der Bibel, wo Luther Glaube übersetzt und bei uns deutsche Glaube heißt, heißt es in der hebräischen Bibel rechnen. Rechnen. Glaube ist mit Gott rechnen. Hast du verstanden, was Glaube ist? Mit Gott rechnen. Rechnen. Glaube ist mit Gott rechnen. Und der mit Gott rechnet, verrechnet sich nicht. Der mit Gott rechnet, der kommt ans Ziel, erreicht sein Ziel. In der Heiligen Schrift heißt es, selig seid ihr, wenn ihr nicht seht und doch glaubt. Selig seid ihr, die nicht sehen und dennoch glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Heute Abend gibt es so viele Dinge, die wir nicht sehen und doch real sind. Wie viele Fernsehwellen gehen durch den Raum, Radiowellen, Funkwellen und alle möglichen Wellen. Was da alles durch den Raum geht, die siehst du nicht und dennoch sind sie da, wenn du einen Empfänger dafür hast. Und eigentlich umgibt uns mehr das Unsichtbare wie das Sichtbare. Und was wir hier an Sichtbaren sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir werden umgeben von einer unsichtbaren Welt. Ich meine nicht nur Engel und ich meine nicht nur Dämonen, ich meine auch die hohe Technik, die uns umgibt hier. Die hohe Technik, die uns umgibt. Und jetzt Schwerkraft, denke ich nur. Und alle großen Kräfte sind verborgene Kräfte. Schwerkraft, hat schon jemand Schwerkraft gesehen? Elektrischen Strom? Steck aber mal den Finger in die Steckdose. Oh, was habe ich jetzt was gesagt? Das sind kleine Kinder, die sollen nicht zuhören. Probier das mal. Und du wirst sehen, was für eine Kraft in so zwei kleine Löchlein stecken. Kraft. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also jetzt sollst du ein Glaubensheld werden. Und Hebräer 11 berichtet uns über diese Glaubenshelden. Und wir haben ja gelesen von der Frau am Sabbat. Der Hausvater sagt, sie lacht des kommenden Tages. Also Glaubende tun etwas für den kommenden Tag. Noah, einer der ersten, der glaubte, was hat er getan? Was war sein Glaube? Wie hat sich sein Glaube ausgedrückt? In einem riesigen Schiff, größer wie diese Kirche hier. Sein Glaube hat sich in einem Schiff ausgedrückt. Also, und so eine Idee hat er von Gott bekommen, bau Noah eine Arche und rette dich und deine Familie und die Tiere, rette. Und dann baut er 3-Stockwerk-Schiff, ein Ozeanriesen baut er, einen Kasten. Da drückt sich sein Glaube aus und da fängt er an zu arbeiten. Die Leute lachen aus und sagen, liebe Noah, was machst du da? Glaube wird verspottet, glaubende Menschen werden verkannt, aber sie arbeiten an ihrer Rettung. Sie arbeiten an ihrer Zukunft. Sie bauen sich ein Schiff. 120 Jahre lang muss er auf den guten, gnädigen Regen warten. Kein Regen, weit und breit zu sehen. Und der macht er trotzdem. Er glaubt an die Zukunft. Und er tut etwas für seine Zukunft. Menschen, die nicht an die Zukunft glauben, tun auch nichts an die Zukunft. Die, die glauben, der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Entrückung wird morgen stattfinden. Was glaubst denn du? Ich könnte schnell die Leute hier in Berlin durcheinander bringen. Ich könnte sagen, jetzt am 28. Oktober wird Weltuntergang sein. Ich könnte fast sagen, dass bestimmt was Furchtbares passiert am 5. Mai 2000. Noch bevor wir den Jesustag haben. Wisst ihr, was am 5. Mai los ist? Alle Planeten des Sonnensystems stehen in einer Linie. Noch nie gewesen. Zum letzten Mal war es vor über 4000 Jahren. Und da gab es die Sintflut. Ja, am 5. Mai. Und jetzt könnte ich sagen, Leute, bringt euch in Sicherheit. Am 5. Mai ist Weltuntergang. Man hat schon gesungen, die Ahnen. Irgendwie hat man gespürt, Mai geht die Welt unter. Mai und Weltuntergang. Aber wisst ihr, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, was hat Martin Luther gesagt? Apfelbaum. Und weißt du, was ein Apfelbaum ist? Da musst du wachsen lassen und wachsen lassen und nochmals wachsen lassen. Da musst du Jahre warten. Ist nicht nur wie bei der Tomate, dass du im Herbst ernten kannst. Wenn du einen Apfelbaum pflanzt, dann musst du zuerst mal den Pflänzle haben. Und bis du ein Pflänzchen hast, vergeht auch schon noch eine Weile. Also, wenn du glaubst, dass die Welt morgen untergeht, dann musst du zuerst einmal einen Kern in die Erde stecken. Einen Apfelbaum pflanzen. Damit beginnt Glaube in Aktion. Also, meine Lieben, und wenn es so sein sollte, dass am 5. Mai 2000 Weltuntergang ist, aber nicht, dass jetzt jemand erzählt diesen dummen Witz, es ist, Wahrheit ist es, dass die Planeten in einer Linie stehen. Das ist Wahrheit. So, aber es ist nicht, ich will nicht behaupten, was passiert am 5. Mai. Aber, und ich will auch nicht in Panik geraten. Und ich lasse mich auch nicht in Panik bringen, in keiner Art und Weise. In der Bibel heißt es, erschrecket nicht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, seid getrost und so weiter. Also von der Bibel her, vom Glauben her, von Gott her, werde ich mich am 5. Mai irgendwo im Liegestuhl hinlegen und warten, bis die Erde anfängt zu wackeln. Und wenn die dann so stark wackelt, weißt du, was dann passieren wird? Wie eine Steinschleuder wird sie mich von der Erde wegwerfen und ich werde bei Jesus sein. Im Himmel. Eine Wolke kam und nahm ihn hinweg. Ich fürchte mich nicht. Nur der Unerlöste, der ungläubige Mensch, der hat Angst. Berge und Hügel fallen über uns, wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron kommt. Oder die Dinge, die passieren werden. Ich sag euch, liebe Leute, die Welt wird noch mächtig geschüttelt werden. Die Welt wird noch mächtig geschüttelt werden. Das ist die Wahrheit. Aber ich glaube trotzdem an die Zukunft. Und arbeite. Und diese Kirche. Ich glaube an die Erweckung. Wir hätten nicht diese Kirche gekauft. Mehr hätte auch die Kapelle gereicht da drüben. Oder sonst ein Stübchen irgendwo. Die kleine Herde. Aber ich glaube an die Erweckung, dass wir hier Tag und Nacht nonstop Gottesdienste halten müssen. Ich war in Philippinen, in Manila. Ich habe sowas noch nicht erlebt. In einem katholischen Land. Ich bin in der Hauptkirche, in dem Hauptdom gegangen. Katholische Kirche. Und dort wurde nonstop 24 Stunden lang, so wie wir unsere Chorus hier, wie groß ist mein Gott und so weiter, all diese herrlichen Chorus, die wir singen, sind dort in diesem Dom nonstop gesungen und dann hat jemand aus der Bibel gelesen, ein Gebet gesprochen und wieder neue Chorus gesungen, nonstop Gottesdienst und die Kirche war voll, dass der Priester, als der Hochzeit halten wollte, der muss in der Ecke irgendwo die Hochzeit halten, ja, weil die Kirche voll mit Christen, mit Menschen waren. Also ich war verblüfft. Ich habe gedacht, lieber Gott, und das möchtest du, schenk das in Berlin, dass 24 Stunden Gottesdienste hier stattfinden und dass ein Prediger den anderen ablöst. Und die Kirche ist immer gerammelt voll. Und die war voll. Ich musste mich vordrängen, ich wollte sehen, was da passiert. Ich konnte es nicht glauben. Ich bin durch die Stadt gefahren, ich wohnte nicht weit weg und bin wieder zurück. Die Kirche war, die Leute standen Schlange raus. Die mussten von einer Tür rein und die nächste Tür raus. Genauso wie bei der Pfingstgemeinde. Ja, bitteschön, das kann passieren. In Indonesien, meine Lieben, die große, unsere eigene Bewegung, wir haben über 100.000 Mitglieder, eine Ortsgemeinde, 100.000 Mitglieder, Gemeinde Gottesgemeinde. Und wisst ihr, wie die Gemeinde dort entstanden ist? Lange, viele Jahre hat man gebetet, lieber Gott, schenk Erweckung. Und sie haben für Erweckung gebetet und wir sollten nicht müde werden, für Erweckung zu beten. Wir sollten glauben, dass große Dinge passieren. Und da war eine Betschwester, eine ganz dumme Schwester. Also eine Betschwester, die hat den Heiland gekannt, den Heiland lieb gehabt, aber sonst war sie ziemlich dumm. Nein, lass mich mal, Gott gebraucht die Dummen, weil die Klugen nicht zu gebrauchen sind. Das ist ganz einfach. Weil die Klugen zu kompliziert sind. Ein Intelligenter wird nie auf den Gedanken kommen. Aber Dumme kommen auf solche Gedanken. Nein, es ist Wahrheit. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Und ich will euch sagen, wie die Erweckung vor gar nicht so lange in Indonesien begonnen hat. Eine Gemeinde, die waren so 50 bis 100 Leute, nicht mehr. Und dann 100.000 auf einmal. Und diese Schwester betete. Sie war gerade so im Gebet und daneben wohnte eine Buddhistin, eine überzeugte Buddhistin. Und diese Buddhistin war stadtbekannt. Sie hat geopfert und sie war fast wie eine Priesterin, eine buddhistische Priesterin. Und sie hat sogar ihren eigenen Schrein gehabt. Sie lebte daneben und sie betet und dann macht sie die Augen auf und dann sieht sie, dass da hinten eine ganze Traube Leute da ist. Und plötzlich sagt der Herr, oder sie erfährt, was ist da los, was ist bei unserem Nachbarn da drüben mit diesem Buddhistenschrein, was da los ist. Ja, die Frau wäre gestorben, diese Dame, die wäre gestorben. Plötzlich sagt der Herr zu ihr, geh rüber und weck sie auf. Und die wollten die Frau einsagen, hört mal, das ist die Wahrheit. Die Leute, ich könnte diese Leute hierher kommen lassen, den Sohn von dieser auferweckten Frau. Das ist die Wahrheit, was ich hier sage. Gott hat eine Erweckung geschenkt in Indonesien, indem diese einfache, schlichte Betfrau, die geht rüber und die wollten gerade, die ganzen Leute waren versammelt, sie wollten sie trauerten und wollten diese Frau einsargen. Dann sagt sie, halt, bevor ihr einsagt, ich möchte noch etwas tun, ich möchte für die Frau beten. Und während sie betet, sie an die Hände fasst, wacht die Frau auf. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Diese Frau, und deshalb, für mich ist es ein Beweis, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Diese Frau lebte nur in buddhistischen Schreinen, in dieser buddhistischen Welt. Und betete buddhistische Götter an. Und davon haben sie eine ganze Menge. Und plötzlich, als sie dann zu sich kam und sagt, weg mit diesen Altären hier, weg mit diesen Schreinen hier. Alle sind geschockt, die denken, um Himmels Willen, was ist passiert? Aber diese Frau war tot. Die sollte eingesagt werden. Weg mit diesen buddhistischen Schreinen und diesen Tempeln. Ich will nichts damit zu tun haben. Jesus ist Herr. Ich habe Jesus gesehen im Jenseits. Ich bin Jesus begegnet im Jenseits. Und diese Frau fing an zu predigen. Und diese Buddhisten, die anderen Buddhisten kamen auch zum Glauben. Und der Mann ist Pastor der Gemeinde gewesen. Älter, Seniorpastor sogar eine lange Zeit. So. Und der Sohn predigt heute noch von dieser Tante. Oder diese buddhistischen Tante, die zum Leben erweckt wurde. Du im Jenseits, wenn die Menschen drüben sind und wieder ankommen, die wissen, es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Halleluja. Glaube an die Zukunft. Und du, dann ist die Gemeinde, diese Pfingstgemeinde, diese kleine Betgemeinde, explosionsartig gewachsen. Lasst euch die Wunder passieren. Wir sollen nicht müde werden, an Wunder zu glauben, festzuhalten. Es wird kommen, irgendwann, irgendwie, durch irgendjemand. Wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, lasst uns an diesen Auftrag festhalten. Tommy Hicks, ein Erweckungsprediger in den 60er Jahren, 50, 60er Jahren, auch wieder sehr naiv. Derjenige, der, wenn Tommy Hicks einen Satz von 5 Worten geschrieben hat, hat er 6 Fehler gemacht. Der konnte nicht richtig Englisch. Die meisten großen Prediger, Smith Wigglesworth, Kesselflicker, der hat gerade seine Bibel, meistens hat er konnte nicht lesen. Erst als er Christ wurde, hat er angefangen, lesen zu lernen. Konnte nicht lesen richtig. Aber Tommy Hicks bekommt einen Auftrag und sagt von Gott, ein Amerikaner. Manchmal sind Amerikaner beweglicher wie die Europäer. Und dieser amerikanische Bruder bekommt einen Auftrag, war schon ein Zeltevangelist in den Vereinigten Staaten. Geh nach Buenos Aires. Was habe ich gesagt, Brasilien? Argentinien, Buenos Aires. Wie hieß das dieser Präsident, der dort regierte? Bitte? Nicht Franco. Evita ist seine Frau gewesen. Perón. Geh nach Argentinien und predige im Stadion das Evangelium. Undenkbar. Undenkbar. Aber wenn Gott einen Auftrag gibt, dann lebt man in die Zukunft. Dann hat man Visionen, geht hin und kommt zum, er denkt, der Stadion, also hier bei uns im Land gibt es kein Stadion, nur über den Präsidenten. Und an den Präsidenten kommt keiner ran. Ja. An den Präsidenten kommt keiner ran. Und Tommy Hicks hat einen Auftrag gekriegt von Gott, dorthin zu gehen und dort zu evangelisieren, das Stadion zu mieten und Fernsehen einzuschalten. Verrückt. Man muss wirklich verrückt sein, um die Welt für Gott zu gewinnen. Verrückt. Paulus war auch so ein Verrückter. Und dann geht er hin, dieser Tommy Hicks, und am Palasttor wird er abgefertigt, kommt niemand rein, Präsident braucht kein Gebet, braucht keine amerikanischen Evangelisten hier und Stadion, wir haben katholische Kirche, reicht uns vollkommen, wir brauchen das alles nicht, hör auf damit. Und dann winselt in dem Nebenraum ein Kind. Und es liegt im hohen Fieber, im Sterben. Fragte, was ist mit dem Kind los? Ja, das Kind, die Ärzte können dem Kind nicht helfen, es wird bald sterben. Sagt der Tommy Hicks, darf ich für das Kind beten? Ja, ja. Legt die Hände auf, das Kind wird auf der Stelle geheilt. Fragt der Offizier, der sagte, das geht nicht, unmöglich. Was kann ich für Sie tun? Sagte, bringen Sie mich zum Präsidenten. Und alle Türen, der sofort erzählt, was der Mann getan hat. Tommy Hicks hat wochenlang im Stadion evangelisiert. Tausende und Abertausende kamen zum Glauben. Und sogar Peron und seine Frau kamen nach vorne und haben mit sich beten lassen und haben sich zu Jesus Christus bekannt. Und dann hat die katholische Kirche eine Gegenreformation gestartet und ihn gestürzt. Das ist der wahre Hintergrund hinter vielen politischen Dingen. Wenn jemand zum Glauben an Gott kommt, dann wird er von der Weltbühne weggeschafft. Er hat nichts zu melden. Aber der hat sich zu Christus bekannt und Christus verkündigt. Und er hat das Fundament gelegt, dass heute, auch heute immer noch, in Argentinien Erweckungsfeuer brennt. Der Heilige Geist wirkt. Und Tommy Hicks war der Stimme Gottes gehorsam, ging hin in einem stockkatholischen Land, wo keine Religionsfreiheit als solches war. Ja, wir haben Glauben, aber wirklich, wo man das wahre Evangelium, das volle Evangelium verkündigen sollte, nicht möglich war. Gott kann Durchbrüche schaffen, wenn wir an Durchbrüche glauben. Auch in deinem persönlichen Leben, es kann und darf und muss einen Durchbruch geben. Tag und Stunde liegt natürlich in seiner Hand. Das ist nicht in deiner Hand, der Stunde Gottes vorbehalten. Aber was hat Noah getan? Er baut an der Arche, er arbeitet weiter, ob es regnet oder nicht regnet, er macht weiter. Glaube macht weiter, egal wie der Wetterbericht ist. Glaube macht weiter. Was hat der nächste Glaubensheld getan? Und du sollst ein Glaubensheld heute werden. Er wandelte mit Gott, Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Spazierte. Eigentlich heißt es dort übersetzt, er spazierte mit Gott. Er rannte nicht mit Gott. Denn wenn Gott gerannt wäre, wäre er nicht nachgekommen. Aber er spazierte mit Gott. Und das ist Glaube, mit Gott spazieren gehen. Glaube ist mit Gott spazieren gehen. Egal wo du bist, mit Gott ihn mitnehmen und sagen, Herr, haben wir nicht heute Lust, Kaffee zu trinken? Wollen wir nicht spazieren gehen? Ein bisschen so flanieren. Die Berliner haben ein sehr schönes Wort. Flanieren ist berlinerisch. Kommt wahrscheinlich aus dem Französischen irgendwo oder sonst wo. Flanieren. Herr, ich will mit dir flanieren gehen. Mit Gott rechnen, sich mit Gott zeigen. Weißt du, da bist du so klein und dann der Herr daneben. Du gehst mit dem Herrn flanieren. Ja, ja, ja. Henoch zeigte sich mit Gott. Das ist mein großer Bruder. Mein Freund, mein Partner, mein Kollege, mein Boss und so weiter. Was er alles von Gott gesagt hat. Er ging mit Gott spazieren. Und wenn man so spazieren geht, trifft man den und jenen und so weiter. Darf ich meinen Freund vorstellen? Darf ich ihn vorstellen? Und so weiter. Das ist nichts anderes, wie mit Gott spazieren gehen. Gott vorstellen, Gott bekannt machen, Gott berühmt machen. Immer mit seinem Freund prahlen. Und ich kann mir vorstellen, Henoch hat sich immer mit seinem Gott geprahlt. Der nächste, der glaubte, war Abraham. Er folgte einfach Gott nach. Du musst heute nicht viel machen. Du musst kein großer Akrobat sein im Glauben. Du musst Gott nur folgen. Du musst nur in seine Fußstapfen gehen. Was er sagt, das nachsprechen. Was er tut, nachmachen. Wo er geht, nachgehen. Das ist alles, was du tun solltest. Oder was haben die Eltern des Moses getan? Sie haben auch an Gott geglaubt, Kinder versteckt. Kinder versteckt. Das ist Glaube. Kinder verstecken. Ja, wie macht man das? Kinder verstecken. Was haben die Eltern Moses gemacht? Kinder sogar dem Schicksal ausgesetzt, dem Nil ausgesetzt, den kleinen Moses, wie der nachher später hieß, in ein Körbchen zu legen. Kinder bewahren, Kinder aussetzen. Ja. Drüber nachdenken, was das alles bedeuten könnte. Der Glaubende muss nicht alles gleich dem Pharao zeigen, dem Pharao bekannt machen, immer gleich an die große Glocke hängen. Der Glaube kann sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend sein. Der Glaube macht sogar das Menschenmögliche. Mose selbst glaubt an den Unsichtbaren, Vers 27. 11. Hebräer 11, Vers 27. Er glaubte an den Unsichtbaren. Er hatte den Unsichtbaren stets vor Augen. Das ist großartig. Den Unsichtbaren stets vor Augen. Immer Gott gesehen. Der eine spaziert mit Gott und flaniert mit Gott und prahlt sich mit Gott und der andere hat Gott immer vor Augen. Aha, der sieht ganz genau, wo Gott hingeht und was er macht und was er tut und wie er sich verhält und wie er reagiert. Gott vor Augen. Ich will jetzt praktisch werden. Zuerst einmal, wenn du glaubst, begrenze Gott nicht. Hab Gott vor Augen, den unsichtbaren Gott vor Augen. Weißt du, vielleicht siehst du nicht, weil manche sind kurzsichtig. Sie können nichts dafür. Und vielleicht siehst du nicht weit mit deinen natürlichen Augen. Aber mit deinen geistigen Augen, dann solltest du bis ans Weltende sehen. Ich werde nie vergessen. Ich predige so wie heute Abend, voll so mit Begeisterung. Plötzlich steht einer auf. Und bitte ergreift diesen Mann. Und beruhigt ihn. Bringt ihn raus. Und der steht auf. Eines Haupt ist länger. Und schwingt seine Bibel. Ich denke, wenn er Bibel in der Hand hält und mit seiner Bibel schwingt, kann es nicht gefährlich sein. Da habe ich gesagt, lass mal. So, und schwingt mit der Bibel und kommt nach vorne und ich weiß nicht, was ich gepredigt habe, aber auf jeden Fall sagt er, das ist mein Fernseher. Die Bibel ist sein Fernseher. Sag ich, wie bitte? Ich weiß nicht, über was ich gepredigt habe, aber er schreit, das ist mein Fernseher. Das sehe ich bis ins dritte Jahrtausend, sagt er. Damals, vor 20 Jahren. Bis ins dritte Jahrtausend. Du, mit diesem Fernseher siehst du in die Ewigkeit. Mit diesem Fernseher siehst du die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Felsstecher. Dieser Fernseher, der dich in die Ferne sehen lässt. Was kommt? Und so viele Menschen, die sehen nur über ihr Tellerrand, nicht einmal das manchmal. Warum? Weil sie den Fernseher nicht haben. So diese Fernsichtgeräte, dass sie in die Ferne sehen können, was kommt. Der Glaube vom Wort Gottes sieht, was kommt. Nicht was ist, vergiss es, was ist. Wir leben nicht. Das eigentlich, was ist, ist schon längst Vergangenheit. Deshalb hat Gott gesagt, wir sollen kein Bildnis machen. Denn wenn ich jetzt knipse, eine Sekunde später stimmt das Bild nicht mehr, das sich verändert. Oder hier, wenn ich jetzt die Gemeinde fotografiere, in einer Sekunde später stimmt das Bild nicht mehr, das Bild hat sich verwandelt, deshalb sollen wir kein Bildnis machen und festhalten, so und so muss es sein. Nein, wir leben die Zukunft, die Dinge sind fließend, die schwimmen und die verändern sich ständig. Fernseher, begrenze deinen Gott nicht. Nummer eins. Glaube an den unsichtbaren Gott, der unbegrenzt ist. Und jetzt sage ich noch etwas. Gott tut niemals etwas an uns. Hier sitzen manche Egoisten. Herr, segne mich, Herr, berühre mich, Herr, heile mich, Herr, salbe mich, Herr, stärke mich, Herr, erquicke mich. Gott tut nichts an uns. Er hat überhaupt nichts für dich übrig. Hör mir gut zu heute Abend, du wirst geschockt sein. Gott tut nichts, niemals etwas an uns. Er tut auch niemals etwas für uns. Hör mir gut zu. Gott tut niemals etwas an uns. Gott tut auch niemals etwas für uns. Wenn Gott wirkt, wirkt er immer durch uns. Das ist ein Geheimnis, das ich hier heute Abend sagen möchte. Gott tut nichts für uns oder an uns, sondern er wirkt durch uns. Und wenn ich die Bibel studiere, dann sehe ich, dass Gott durch den Menschen wirkt. Dass wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn du könntest glauben, du, ich, wir, dann würdest du die Wunder oder die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott wirkt durch uns. Und das ist Glaube in Aktion heute Abend. Das hat Moses gehabt, Moses Eltern gehabt, das hat Henoch gehabt, das hat Noah gehabt, das hat Abraham gehabt, das hat sogar der Abel gehabt. Alles, die haben etwas getan. Durch sie ist etwas geschehen, etwas passiert. Und das, was du nicht tust, wird nicht passieren. Glaube und Werke gehören zusammen. Glaube und Werke gehören zusammen, sind unzertrennlich. Glaube an die Zukunft. Ich habe sehr viele Biografien gelesen und ich beschäftige mich immer mit Lebensbildern von Menschen. Und ich habe von KZ-Gefangenen gehört, denn ich bereite mich ja auch aufs KZ. Man weiß ja nie, wo man irgendwo mal hinkommt in seinem Leben. Und es ist immer gut, wenn man sich vorbereitet hat. Und ich wollte genau wissen, was haben die KZ-Leute getan, als sie im KZ waren? Wie haben sie überlebt? Richard Wurmbrand. Ich habe seine Bücher gelesen und den Mann ausgequetscht. Was muss ich tun, wenn ich Gehirnwäsche erlebe? Wenn jetzt Gehirnwäsche passiert? Und so weiter. Und so weiter. Und die Leute, von denen ich gelesen habe, die KZ überlebt haben, die haben nicht an die Scheiße gedacht, in der sie jetzt drin waren. Und das war manchmal zum Kotzen. Ich denke an Leo Beck. Nur weil der Rabbiner hier von der Synagoge aus Berlin war, musste er die Kloake ausfahren. Und der Mann hat gestunken, vorn und hinten. So hat man diskriminiert einen Diener Gottes, einen Rabbiner. Aber Leo Beck sagt selber, ich habe gedacht, wenn ich rauskomme. Ich habe nicht gedacht, was mit mir passiert, wenn ich hier drin bin. Ich habe nie an das hier drin gedacht, sondern wenn ich rauskomme. An meine Familie, wo werde ich sie treffen und so weiter. Ich habe Pläne gemacht für die Zukunft. Und Leo Beck hat Pläne für die Zukunft gemacht. Und die überlebt haben, die gepeitscht, geschlagen worden sind, wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben Buckel eingezogen, geschluckt und ans Morgen gedacht. Und gedacht, dieser Terror kann nicht lange gehen. Tyrannen, bitte hört mir gut zu, das hilft dir, manches zu verstehen, wenn du in den Händen von Tyrannen geratest irgendwann mal. Tyrannen haben noch nie ein Menschenalter überlebt. Noch keine Diktatur hat ein Menschenalter überlebt. In der gesamten Geschichte der letzten 5000 Jahre hat noch nie eine Diktatur ein Menschenalter überlebt. Das Älteste, was wir hier haben, Atheismus in der Sowjetunion, 70 Jahre. Und dann brach es zusammen. Diktaturen, auch das tausendjährige Reich hat gerade 12 Jahre gedauert. So lange dauern 1000 Jahre. Ja, 12 Jahre. Diktaturen werden nie alt. Also halte durch, denk an morgen, denk an deine Lieben, denk an die Sonne, denk an, wenn du rauskommst, was du machen wirst. An das Essen, das du kochen wirst. Mach Pläne. Glaube an die Zukunft. Und für mich heißt Glaube an die Zukunft, in Zeiten der Not Samen sehen. Gutes tun, reagieren und handeln und etwas unternehmen. Sprüche 31, ich komme zu meinem Text wieder zurück. Für die Leute, die versklavt waren, die waren völlig ausgerichtet auf die Zukunft. Sie haben sich schon auf die Heimkehr, auf die Befreiung, das war ihr Visier, was sie anvisiert haben. Die Gegenwart ließ sie gleichgültig. Sie barg für sie nichts Tröstliches. Für uns Christen, am Tag des Herrn ist Johannes auf der Insel Patmos, sieht die Herrlichkeit Gottes. Der denkt nicht an diesen Pech, das so an ihm runterläuft und klebt. Der denkt an den Tag des Herrn. Sie lacht des künftigen Tages oder des kommenden Tages oder wie bei mir meine Übersetzung sagt, sie lacht des drohenden Tages. Der Tag droht. Mein lieber Mann, mach dich gefasst. Dir blüht was. Sie lacht. Sie lacht des drohenden Tages.
des kommenden Tages. Das magst du noch so akzeptieren, Luther, des kommenden Tages. Aber für mich gefällt meine Übersetzung viel besser. Des drohenden Tages. Da kommt der Arzt mit dem Skalpell schon. Ja, ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie lacht des drohenden Tages. Nicht das Letzte, nicht das Ende. Ich habe Pavel Ignatow aus Bulgarien mit beigetragen, dass er aus dem Gefängnis rauskam. Sein Vater war schon ein Verfolgter für seinen Glauben. Und Pavel Ignatow hat mir eine Geschichte erzählt. Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Der Vater verfolgt, der Sohn verfolgt. Und der Vater wurde von der Geheimpolizei abgeholt. Oder was heißt nicht abgeholt? In der Familie. Und der Offizier zieht seinen Revolver und hält an der Schläfe und sagt, ich habe die Macht abzudrücken. Die Familie sitzt da. Ich habe die Macht jetzt abzudrücken. Dann sagt der Vater von Pavel Ignatow, drücken Sie ab, Sie können mir keine größere Freude machen, als jetzt abzudrücken. Dann sagt er, und was passiert? Ich bin sofort bei meinem Jesus. Ich bin sofort bei meinem Heiland. Drücken Sie bitte ab. Dann sagt er, diese Freude werde ich Ihnen nicht machen. Eingesteckt und ihn nur mitgenommen. Ich werde Ihnen diese Freude nicht machen. Weißt du, wenn du denn keinen Respekt und keine Angst mehr vor dem Tod hast, hat der Tod die Macht genommen. Wer nichts mehr hat zu verlieren, der ist gesegnet. Der kann nichts mehr verlieren, wer nichts mehr hat zu verlieren. Drücken Sie nur ruhig ab. Sie können mir keine größere Freude machen, als mich zu meinem Heiland zu befördern. Ja, wer so lebt, der gewinnt die Welt. Sie lacht des kommenden Tages. Und mit deiner Entschlossenheit, mit deinem Mut kannst du vieles überwinden. Sie lacht, der Waschtag. Und damals gab es nicht Waschmaschinen und all diese Mixer und die ganzen Küchengeräte, was die heutigen Hausfrauen alles haben. Damals war man am Waschbrett. Oder wenn die überhaupt ein Waschbrett hatten. Das war auch noch Gnade, dass, wenn sie ein Waschbrett hatten damals zu der Zeit, als die Sprüche geschrieben worden sind. Aber sie lachte über die große Wäsche. Sie lachte über die viel Arbeit, die noch da vor ihr stand. Sie freute sich schon darüber. Zukunft. Ach, wenn jetzt Seelen sich bekehren, wenn jetzt Sünder selig werden. So viele Menschen freuen sich gar nicht, wenn Sünder gläubig werden. Weißt du, dann wird es plötzlich eng. Dann gibt es wieder Arbeit. Jeder Mensch, der zu uns kommt, ist ein Problem mehr. Ja, das ist es. Eine Not mehr, eine Sorge mehr, eine Arbeit mehr. Lieber, wir bleiben ein kleiner Haufe, so wir haben nur einen kleinen Haufen Arbeit. Aber wir sollen uns freuen. Wir sollten wissen, wenn wir um Erweckung beten, um was wir überhaupt beten. Aber wir freuen uns über die Arbeit. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und so weiter. Wir müssen echte Zukunftskonzepte für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unser Leben entwickeln. Echte Zukunftskonzepte. Nicht ich wünsche mir. Ah, es wäre schön. Ist alles Unsinn. Wer sich wünscht, wer hofft und harrt, der kommt nicht weit. Glaube an die Zukunft bedeutet für mich, ich will, nicht ich möchte. Du solltest vielleicht deine Sprache korrigieren heute Abend. Ich möchte auch in den Himmel kommen. Nein, ich will in den Himmel kommen, koste was es wolle. Und ich werde in den Himmel kommen, egal was passiert. Wenn ich auf alle vier kriechen müsste, ich komme dorthin. Dieses Ich will, ich werde. Es gibt Motivation. Ich möchte. Naja, wenn es nicht ist, ist es nicht. Aber nein, nichts dem Zufall zu überlassen. Der glaubt, überlässt nichts dem Zufall. Für den gibt es keine Zufälle. Eine ganz klare Führung Gottes. Eine ganz klare Inspiration des Heiligen Geistes. Da gibt es keine Experimente. Der weiß, was er will, der weiß, was Gott will, und das sagt Ja zum Herrn, und sein Wille und Gottes Wille stimmen überein. Und darauf schießen sie dann los. Na gut, aber diese Blöcke sind mir schon zu schwer. Herr, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Es gibt bei Gott auch mal andere Möglichkeiten. Ich denke nur an Lot. Als Lot aus Sodom rausgeholt wurde, der Herr hat gesagt, raus aus Sodom, die Stadt wird brennen, die Stadt wird untergehen. Aber dann kommt er raus und sagt, lieber Gott, ich bin schon ein alter Mann. Ich kann nicht mehr bergsteigen. Gibt's nicht noch eine andere Lösung? Da drüben habe ich eine Ortschaft, die kenne ich, diese Stadt. Kann ich mich nicht nach Soa retten? Sagt der Herr, okay, geh hin. Rette dich nach Soa. Und so wurde, der Engel Gottes konnte nichts tun, bis Lot nicht in Soa gerettet, in Sicherheit war. Erst als er die Stadttore passierte, hat es gehagelt und die Erde gebebt. Das war 5. Mai 4002. Und Steine regelten vom Himmel, der Himmel, der war erschüttert. Okay, lasst mich in Sicherheit bringen. Überlässt nichts dem Zufall, bittet Gott. Ich will, ich bin, ich gehe, ich tue. Das ist so wichtig, dass wir als Glaubenshelden so stehen. Ich will und ich arbeite, ich werde nicht müde, auch wenn die alle spotten und alle mich verachten. Denk an Noah und seine Gesellschaft. Ich mach weiter. Christen, Glaubende sind Optimisten. Sie haben aktiven Glauben. Und die Bibel, oder Gott sagt uns, dass wir nicht belohnt werden für das, was wir gedacht haben, sondern für das, was wir getan haben. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, sogar Becher kalten Wassers, wird nicht unbelohnt bleiben. Also bei Gott, aktiver Glaube ist etwas tun, etwas unternehmen, etwas bewegen. Und der, der etwas tut, der bewegt etwas. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du in deinem geistlichen Leben anfängst, etwas zu bewegen. Und das schafft eine Bewegung. Ja, das bewegt. Wenn du etwas bewegst, wird es eine Bewegung geben. Die kleinste Tat hat eine ganz gewaltige Wirkung. Wahre Christen schauen nicht rückwärts. Gedenkt nicht an das Frühere, heißt es in der Bibel mehrmals. Wahre Christen schauen nicht rückwärts, schauen nicht auf ihre Schwachheiten. Wahre Christen schauen nicht auf ihren Mangel. Wahre Christen schauen nicht, wie viele es sind. Bei Gott spielt es keine Rolle, viel oder wenig. Er wollte eine neue Generation, haben wir den Abraham rausgeholt. Ein einziger. Ein einziger wiegt bei Gott manchmal mehr wie die ganze Welt. Moses wollte ein Volk rausführen, einer genügt. Keine Armee, kein Komitee, kein Verein, keine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Einer genügt. Stell mal vor, wären sie mehr gewesen, die würden heute noch in Ägypten sitzen. Bis sie alle beratschlagt hätten, wie man rausgeht und linker Fuß, rechter Fuß zuerst, die würden heute noch sitzen. Aber da war einer, Gott hat vorgegeben und er folgte im Glauben. Wahre Christen sind überzeugt, Gott will durch mich etwas tun. Nicht für mich und nicht nur an mir, sondern durch mich. Er will mich benutzen. Und wir sollen Täter des Wortes werden. Und wir sollten sofort reagieren, wenn Gott wirkt, wenn Gott arbeitet, wenn Gott einen Impuls gibt. Manchmal ist es nicht ganz gut so, aber es ist okay. Gott bringt uns schon zurecht, auch wenn wir manchmal übers Ziel hinausschießen. Ich denke nur an den lieben Bruder Paulus. In Kleinasien läuft nichts, Luft abgeschnürt. Da keine offene Tür, dort keine offene Tür, in der Stadt, die wollen nichts wissen. Und er betet, lieber Gott, was soll's? Und dann betet er und plötzlich sieht er einen mazedonischen Mann, der winkt aus Serbien, Kroatien. Und da hinten kommt er irgendwo, komm herüber und hilf uns. Und was macht er? Gleich im nächsten Augenblick, Ticket gekauft und rüber nach Mazedonien. Und das ist manchmal gut. Und da bin ich wieder schon bei meinem Thema, wie verstehe ich die Prophetie Gottes? Oder wie verstehe ich Gottes Weg? Richtig. Gott zeigt uns nicht alles auf einmal. Stell mal vor, er hätte dem Paulus gezeigt, wer dieser mazedonische Mann ist. Der wäre nicht so schnell gegangen. Oh, der wäre lieber noch geblieben und hätte sich noch ein bisschen abgestrampelt in Kleinasien. Aber Gott hat, als er nach Mazedonien kam, nur noch Frauen. Überall Lydia und die Wahrsagerin da und nur Frauengeschichten. Also kein einziger Mann. Aber der Mann hat gewunken, komm herüber und hilf uns. Und der Mann, der so gewunken hatte, das war der Kerkermeister, der Gefängniswärter. Ja, ja. Und gut, dass Gott uns nicht zeigt, wer dieser Mann ist. Dieser Gefängniswärter. Aber er folgt, als er den Impuls bekommt, er folgt sofort, er geht nach vorne. Er hält sich nicht an den Widerständen, er geht weiter. Und Paulus ist so ein typisches Beispiel für mich, der weiterstrebt. Ich will bis nach Spanien. Ich will nach Spanien. Die sprechen dort Spanisch, nicht mehr Hebräisch. Spanien. Pläne macht er. Und die ganze Zeit beschäftigt er sich nur mit Plänen. Nach Rom will er gehen. Noch nie dort gewesen, aber er will nach Rom gehen. Er ist römischer Bürger, will wenigstens die Hauptstadt gesehen haben. Er hat Pläne, Reisepläne. Und der an die Zukunft glaubt, der schreibt nicht seine Biografie. Also derjenige, der anfängt, seine Biografie zu schreiben, der hat sein Leben abgeschlossen. Macht nachher als nächstes, nach der Biografie kommt das Testament. Wer kriegt was? Aber Pläne, Reisepläne. Und ich frage dich heute Abend, wo willst du hin? Wo willst du mit deinem Leben hin? In Hamburg. Kannst du im Telefonbuch nachgucken. In Hamburg gibt es einen Optimistenclub. Ja, toll, finde ich. In Berlin ist er noch nicht gegründet worden. Vielleicht gründen wir den heute Abend hier. Optimistenclub. Dort wird ganz bewusst auf das positive Menschen gesetzt. Optimistenclub. Weißt du, was die meisten christlichen Gemeinden und Kreise sind? Pessimistenclubs. Ja, Pessimisten. Wir sind nichts, wir können nichts, wir werden nichts, wir kommen nirgendwo hin. Aber Optimisten, mit meinem Gott werde ich über die Mauer springen. Vorwärts. Optimistenclub. Und wahrscheinlich die Treffen, die wir dort haben, sind Optimistentreffen. Unsere Gebetsstunden. Vielleicht müssen wir unsere Gebetsstunden umbenennen. Bettelstunden. Viele Gebetsstunden sind Bettelstunden. Da wird gebettelt. Aber weißt du, Optimisten treffen, ja, Gemeindestunden. Optimisten treffen, da kommen Menschen zusammen, die glauben und die heizen sich gegenseitig an, die schaukeln sich gegenseitig hoch, die arbeiten sich gegenseitig hoch. Du bist nichts, ich bin nichts. Aber wir sind mit Gott zusammen etwas. Und jetzt geht's aufwärts. Und schon so kleine Anzeichen. Und wir achten sehr auf die kleinen Anzeichen, auf die kleinen Winke, auf die kleinen Impulse. Da ist so ein Optimist einmal auf dem Berg Karmel gewesen. Und dieser Optimist, der sollte um den Regen beten. 7-mal nimmt er den Kopf zwischen die Knie. Probier mal, wer gut sportlich veranlagt ist, der soll mal probieren, mal den Kopf zwischen die Knie zu nehmen. Kann das irgendjemand vormachen? Okay, mach das zu Hause mal nach, wie das geht. Aber das mach mal 7-mal. Und als älterer Mann. 7-mal nimmt er den Kopf zwischen die Füße. Und betet. Und dann schaut er raus. Und weißt du, der glaubt an die Zukunft. Es wird regnen. Es wird regnen in Israel. 7-mal macht er das. Das erste Mal nichts, zweite Mal nichts, dritte Mal nichts. Hab schon gewusst, dass nichts kommt. 4. Mal, 5. Mal, 6. Mal, immer wieder das Gleiche. Du solltest, der Glaubende hört nicht auf zu beten, zu glauben, zu erwarten, es kommt. Und jetzt kommt's. Pass auf, was jetzt kommt. Und er machte die Augen auf, sagte, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes, also nicht größer wie meine Faust. So. Und dann rennt er runter und sagt, Ahab, spann den Wagen schnell, es wird schütten. Nicht nur regnen, dort steht das Wort, es wird schütten. Bring dich in Sicherheit, du wirst noch nass werden. Und es war noch so. Der hat geglaubt, gebetet, nicht nachgegeben. Und so könnte ich fortsetzen, Geschichte um Geschichte in der Bibel. Und zu zeigen, während wir an die Zukunft glauben, wir werden die Zukunft erleben. Nicht aufgeben, deine Heilung. Abgewiesen. Jetzt kam ich nach vorne. 5-mal bin ich schon nach vorne gewesen. 10-mal. Du, ich möchte dich ermuntern, 100-mal nach vorne kommen und wenn es sein muss, 1001-mal nach vorne kommen. Du wirst geheilt werden. Weil Gott gesagt hat, ich will dich heilen. In meine Wunden sollst du geheilt werden. Die Heilung muss durchbrechen. Irgendwann muss sie kommen. Da ist einer, der ist auch, der will Heilung haben. Aussätzig ist er. Und dann kommt er und der Prophet macht es nicht einmal, ist nicht einmal nötig, guten Tag zu sagen. Schon so ein Offizier, General war das sogar. So kommt dieser General. Und nicht einmal guten Tag, schickt seinen Diener Gehasi. Geh, sagt dem Mann, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und dann ist er wütend und ärgerlich. Jetzt habe ich gebetet und es ist nichts passiert. Siehst du, was ist gewesen? Nichts wie Spesen. Nein, da war nichts. Nur Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben. Aber dann sagen die Knechte, guck mal, mein Herr, hätte der Prophet was Großes geheißen, hättest du getan, aber jetzt bitte dich nur 7-mal im Jordan zu taufen. Mach das doch, komm, gehorch es, tu es. Glaube gehorcht, so wichtig. Glaube gibt den Widerstand gegen Gott auf. Manchmal müssen wir hart kämpfen. Bei uns, unsere Spree ist besser, unser Havelwasser, sauberer als diese Pfütze da im Jordan. Und all diese Argumente, zuerst musst du vielleicht argumentieren und der Glaube muss sich verwirklichen, muss sich realisieren, muss Gestalt und Form annehmen. Aber dann, ja, tu es doch. 7-mal. Und dann passiert es, als er das 7. Mal aus dem Wasser rauskommt, sein Fleisch ist wie das Fleisch eines Jungen. Glaube erlebt es. Und es muss zu einem Erlebnis kommen in unserem Leben. Also, unsere Gottesdienste sollten ab sofort Optimistenstunden sein. Optimistenversammlungen. Ja, wo wir einfach sagen, Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig, Gott wird es geschehen lassen, es wird kommen. Und wir machen Pläne für das, was geschehen sollte. Zukunftsvision. Sie lacht des kommenden Tages. Wir kommen am Sonntag zusammen, damit wir Montag stark sind. Damit wir Dienstag die Welt auf den Kopf stellen können. Lebe begeistert und du fängst an, die Welt zu gewinnen. So gute Laune-Clubs sollten wir heute gründen. Überall. Die Gebetskreise sollten gute Laune Clubs werden, so wo gute Laune verbreitet wird. Anbetung ist nichts anderes als gute Laune zu bringen unter das Volk. Einfach gute Laune, das heißt, mein Herr ist groß, mein Herr ist stark, mein Herr ist mächtig, mein Herr ist alles, mein Herr kann alles, mein Herr sieht alles, mein Herr hat alles unter Kontrolle. Gute Laune. Puh, warum soll ich da mal meine Nerven verlieren? Ich kann meine Nerven schonen, wenn ich in so einem guter Laune-Club bin. Du kannst deine Nerven schonen, wenn du in solche Versammlungen gehst, wo einfach der Glaube gestärkt und gefestigt wird. Wir sollten nicht so negativ sein, sondern voller Zuversicht. In Lukas 21, da ist von den Dingen, was kommen wird, und da wird in Vers 28 den Gläubigen gesagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, also Feigenbaum, Gerichte, Jerusalem, alle diese Dinge, was jetzt 5. Mai 2000, womöglich, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann sich nicht verkriechen, gibt es noch einen atomfesten Bunker irgendwo, atomsicheren Bunker. Nein, wir sollten Kopf hoch. Unser Haupt erheben. Kopf hoch. Wenn du Kopf hoch machst, muss man mal probieren. Bis gleich ein paar Zentimeter größer. So viele Gotteskinder sind gebückt. So sind sie in der Synagoge, wie diese arme Frau dort. Gebückt, gedrückt, gequält. Ohne Zuversicht und ohne Hoffnung. Gedrückt. Kopf hoch. Steh aufrecht, Schwester. Steh aufrecht, Kind Gottes. Auch sie ist eine Tochter Abrahams. Auch du bist ein Kind Gottes. Auch dir steht zu, Kopf hoch. Halleluja. Kopf hoch, glaub an die Zukunft. Und hör mal, diese Generation, hat Jesus weitergesagt in Lukas, diese Generation, oder besser gesagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Großartig. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Also, wir sind nicht als Verlierer die sich irgendwie so davonschleichen, mit gesenkten Köpfen durch die Gegend rennen, nur Verlierer rennen mit gesenkten Köpfen. Weiß man nicht, kann ich, weiß es nicht. Nein, wir wissen, wo es lang geht, wir wissen, wer wir haben, wissen, wer wir sind, und die Bibel fragt uns immer wieder, wisst ihr nicht? Seid ihr so dumm, seid ihr so töricht, seid ihr so unterbelichtet? Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr nicht? Und dann könnten wir feststellen, es ist eine Predigt für sich selbst. Wisst ihr, bin ja Spezialist, 3 Predigten aus einer zu machen. Und aus einer drei. So, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Wisst ihr nicht, wo eure Namen geschrieben stehen? Wisst ihr nicht? Ja, ich weiß schon. Überzeug dich. Sie spottet der drohenden Gefahr. Wir sind nicht die Verlierer. Wir sind die Gewinner. Sie freut sich schon auf den Kampf. Sie arbeitet darauf zu. Sie glaubt nicht an den Weltuntergang. Sie weiß, das Gute wird sich durchsetzen. Das Gute wird siegen. Hast du eine Vision für dein Leben? Wie möchtest du von dieser Erde gehen? Als Verlierer oder als Gewinner? Überleg einmal. Wie möchtest du diesen Planeten verlassen? Triumphierend oder heulend? Wie möchtest du diesen Planeten verlassen? Siegreich? Mach Pläne. Mach Pläne für dein Leben jetzt, heute und hier. Fang an zu planen. Glaube ist planen. Und zwar nicht planen vom Kopf her, sondern vom Herzen her. Was will Gott von meinem Leben? Was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Fang an, die Dinge, die Gott in deinem Herzen gegeben hat, umzusetzen. In der Bibel, diese Stelle, das ist so eine großartige Stelle, die sollte eigentlich in großen Buchstaben hier in der Kirche stehen. Wo keine Vision ist, wird das Volk wild. Wo keine Vision ist, wird das Volk wild. Wenn du eine Vision für dein Leben hast, dann kannst du nicht mal da und mal dort, sondern du gehst schnurstracks deinen Weg. Kann dich kein Tod, kein Teufel, kein Kreuz, keine Sünde, nichts abhalten, das Ziel zu erreichen. Und der Herr Jesus errichtete schnurstracks seinen Blick auf Jerusalem. Herr, das widerfahre dir nicht. Ha, Teufel hinter mir. Auch wenn es Petrus ist, der sich nicht gekümmert. Paulus, überall wo er hinkam, oh Bruder, Bruder, der Herr hat mir gezeigt, du wirst gebunden werden, du wirst ins Gefängnis kommen, man wird dir den Kopf abschneiden und was der Herr alles dem gezeigt hat. Puh, sagt er, ich gehe trotzdem. Und ist trotzdem hingegangen. Und die wollten ihn lynchen. Aber dieser Mann hat nach seiner Verhaftung mehr getan, mehr geschrieben, Bleibendes geschaffen, als was er vorher getan hat. Wisst ihr, es ist so erstaunlich. Bitte passt jetzt gut auf, was ich noch sage. Und ich komme so langsam, noch nicht ganz zum Schluss, aber fast zum Schluss. Paulus und Petrus, mir fällt, wenn ich die Apostelgeschichte aufmerksam lese und studiere und auch die Paulus sein Leben studiere und mir anschaue, ein Drittel oder das erste Drittel des Lebens von Petrus, Zeichen und Wunder, oh, herrlich. Aber die nächsten 2 Drittel von Petrus höre ich fast gar nichts mehr von Zeichen und Wunder. Da ist nur noch geistliche Tiefe, geistlicher Tiefgang. Ganz was anderes. Geistliche Substanz. Von Paulus, oh, zuerst einmal großartige Dinge, da wird einem die Hand steif, der andere wird mit Blindheit geschlagen, passieren lauter Zeichen und Wunder. Im ersten Drittel seines Lebens passieren Zeichen und Wunder. Und in den nächsten 2 Drittel seines Lebens, was er noch lebt, überhaupt nichts von diesen Dingen. Im Gegenteil, Gefängnis noch. Aber hier ist er kreativ. Kreativität hat nichts zu tun, oder Glaube in Aktion hat nichts zu tun, wie viel Zeichen und Wunder passieren. Kreativität, göttliches Wirken, ist das, was Gott durch uns bleibend schaffen kann. Glaube in Aktion ist das, was Gott durch uns bleibend schaffen kann. Wir hätten die Hälfte der Briefe des Paulus nicht, über die Hälfte sogar, nicht, wenn er nicht ins Gefängnis gekommen wäre. Denn alles durchweg Gefangenenbriefe. gewesen, oder sind es immer noch Gefangenenbriefe, die im Gefängnis geschrieben worden sind. Erst unter extremen Bedingungen ist das freigesetzt worden, bis 2000 Jahre, fast 2000 Jahre, bleibend im Gefängnis, im Knast. So was nicht für möglich halten, was Gott alles im Knast wirken kann. Ha, liebe Zeit, manche haben Angst vom Gefängnis und was weiß ich. Paulus kam wegen seinem Glauben ins Gefängnis und Gott hat ihn dort mächtig benutzt. Und dort hat er noch Pläne gemacht. Und er sagt, ich möchte nach Spanien. Also irgendwie, liebe Leute, bitte betet für mich, dass ich noch nach Spanien komme. Unterstützt mich im Kampf für das Evangelium, dass ich das rechte Wort finde und dergleichen. Aber du siehst, zwei Drittel seines Lebens, nichts mehr Besonderes. Und vielleicht ist manch einer Gläubige, der schon jahrelang gläubig ist unter uns, hier heute Abend, du gehst schon viele Jahre dem Heiland nach und folgst nach und sagst, damals, als ich so gläubig wurde, ach, war das köstlich. Da der Heiland so richtig einen geschaukelt, an seine Busen hat er mich gedrückt. Oh, das war so herrlich. Ach, wie habe ich doch die Liebe und die Güte Gottes erfahren. Und was kriege ich heute? Wo sind die Wunder? Wo sind die ganzen Gebetserhörungen? Wo sind die Heilungen und so weiter? Du bist ja ein Drittel, das erste Drittel. Weißt du, solange du klein warst, warst du das Lämmlein, getragen von dem guten Hirten. Und jetzt musst du selber laufen, Kind Gottes. Jetzt musst du selbst dein Grashalm suchen. Jetzt musst du selbst dich zum Wasser aufmachen und Wasser schlürfen. Jetzt musst du selbst diese Dinge tun. War das nicht wunderbar, im gelobten Land zu spazieren zu gehen? Israel war 40 Jahre in der Wüste, aber 3000 Jahre jetzt im gelobten Land. Und da müssen sie selber Städte bauen, da in der Wüste. Manna hat es geregnet. Das war fantastisch. Kein Bäcker, gleich um die Ecke. Jeder hat geguckt, dass er so nah an der Grenze vom Lager wohnt, dass er schnell seine Brötchen hat, frische Brötchen, sechsmal in der Woche. Und ein paar Wachteln fangen und so weiter. Es war doch fantastisch. Aber dann kamen sie ins gelobte Land und jetzt der Rest der 3000 Jahre sind die Israeliten da im gelobten Land und da nichts wie Kampf. Nichts wie Kampf. Aber Israel wäre nicht Israel, wären sie nur in der Wüste geblieben. Und nur die Herrlichkeit Gottes dort erlebt. Und nur die Segnungen Gottes genossen. Nein, jetzt will Gott durch sie wirken. Will sie benutzen. So, heute Abend, glaube an die Zukunft, fang an, etwas für Gott zu tun. Lass dich von Gott gebrauchen, in irgendeiner Form. Und mach etwas. Mach etwas. Und wenn du nichts machen kannst, dann geh mit dem Glas Wasser auf der Straße spazieren. Und lass die Leute, die durstig sind, Quellwasser trinken. Mach etwas. Kleide einen Nackten. Besuch einen Kranken, weck einen Toten auf. Na, das ist schon zu groß, das ist zu viel verlangt. Das kann sowieso nur besondere Heilige können das. Aber das, was du kannst, ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Ich war nackt und ihr habt mir angezogen und gekleidet. Also Jacke anziehen, das wirst du noch können. Ein paar Klamotten weitergeben, das wirst du noch können. Also irgendetwas Labiles oder Läppisches oder Kleines, Geringes, das wirst du noch schaffen. Also da brauchst du keine große Anstrengung. Und fang an, im Kleinen treu zu sein. So trägt Tetle weitergeben. Du kannst beim Traktaten verteilen fast die Augen zumachen. Nur weitergeben. Und irgendjemand nimmt es aus der Hand. Aber fang an zu verteilen. Fang an, Zeugnis zu geben. Aber weißt du, ist schon zu viel verlangt, Zeugnis zu geben, zu reden. Nicht alle können reden. Nicht alle müssen reden. Aber du kannst irgendetwas tun. Und wenn du nichts anderes kannst, kannst du hier so ein Etikett aufkleben. Irgendjemand hat es hier gesehen. Jesus. Oder Gott liebt dich. Oder irgendetwas anderes. Irgendwas Kleines. Und dann gehen wir mal spazieren. Ich weiß, es ist eine Überwindung. Und am besten, du gehst nicht in dem Viertel, wo du wohnst. Am besten, du gehst ganz weit weg. Am anderen Ende der Stadt. Fangst in Seelendorf an. Und dann fängst du an mit diesem Ding, mexikanische Straße oder wo, das ist, fangst an dort mit diesem Ding spazieren zu gehen. Und du wirst merken, Mensch, das tut gar nicht so weh und die Leute gucken an und die Leute, ja, gucken schief an, gucken so an. Ist egal. Aber du fängst was an. Wisst ihr, was ich möchte? Nicht nur, dass wir beten. So viele Menschen verlagern ihren Glauben nur auf das Geistige. Sie beten, 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 beten. Ihr habt nichts gegen das Beten. Im Gegenteil, das Beten ist wichtig, ist lebensnotwendig. Das Beten ist das Atmen der Seele. Das Beten ist unerlässlich, aber für mich ist das andere genauso wichtig. Genauso wichtig. Arbeiten. Was hat Martin Luther gesagt? Und mit diesem Gedanken komme ich wirklich jetzt zum Schluss. Martin Luther hat gesagt, wir sollen beten, als wenn alles Arbeiten nichts nütze, und arbeiten, als alles Beten nichts nütze. So, haben wir uns verstanden? Arbeiten, als alles Beten nichts nützen würde. Weißt du, was das bedeutet? Vergiss das Beten jetzt. Und beten, als wenn alles Arbeiten nichts nützen würde. Genau umgekehrt. Also, wenn wir das machen, und das so richtig, also tagsüber arbeiten und nachts über beten. Ich darf euch noch was sagen. Ich habe einen Bruder gehabt aus England zu Gast. Nein, der hat sich selber eingeladen. Deshalb, ich habe nicht gern Leute, wenn die da von woher kommen und sich selber einladen. Dieser Bruder hat sich eingeladen. Bruder, mal du, das ist der Herr, hat mir gezeigt, ich muss bei euch in, damals war Stuttgart, helfen, die Gemeinde zu bauen. Ja, gut. Da kam er, ein Wegticket hat er sich gekauft. Kein Rückweg. Und er ist geblieben für den Rest seines Lebens. Das ist jetzt irgendwo noch in Deutschland. War auch hier in Berlin. Hat auch nur Chaos angerichtet. Und dann kam er. Und weißt du, was er gemacht hat? Weil als er im Gottesdienst kam, gleich in der ersten Reihe sich hingekniet und gebetet, so dass alle Leute sehen, wie geistlich unser Bruder ist. So. Weißt du, ich muss mein geistliches Leben nicht zur Schau tragen. Beten passiert hinter verschlossenen Türen. Also für mich ist jeder Heuchler, der sich vorne hinkniet und betet, um zu scheinen, wie geistlich er ist. Okay, eine Sache. Aber was passiert? Mein Bruder schläft bis 10 Uhr. Um 11 Uhr muss er seine stille Zeit machen. Er hat gesagt, hör mal Bruder, ich muss Hausbesuche machen. Ich habe keine Zeit für stille Zeit jetzt. Beten, ich stehe um 5 Uhr auf, wenn ich beten will. Da stehst du auf. Um 5 Uhr und da betest du mit mir zusammen. Und dann gehen wir raus und machen wir Hausbesuche und so weiter. Nein, ich muss stille Zeit haben. Um 11 bis 12 Uhr hat er gebetet, dann gab es Mittagessen. Und wir sind nie fortgekommen vor 2 Uhr, bis sie gesagt haben, Bruder, wenn du jetzt hier bist und mithelfen und mitarbeiten willst, dann stehst du morgens um 6 Uhr mit mir auf, du betest und dann gehen wir raus und dann kommst du nach Hause und dann haben wir genug zum Beten da und dann wird wieder gebetet, aber es wird nicht dem Herrgott die Zeit gestohlen. Und was du morgens bis 10 Uhr nicht geschafft hast, hast du für den Rest des Tages nicht geschafft, vergiss das, brauchst du nicht mehr bemühen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir morgens anfangen, für Gott zu arbeiten und zu wirken. Und Glaube beginnt morgens. Ja, ja, morgens beginnt der Glaube aktiv zu werden. Nicht erst abends im Abendgottesdienst. Da wird nur noch abgeschlossen, abgehakt, Dankeschön gesagt und sich für den nächsten Tag Gott anvertraut. Aus Abend und Morgen wird der neue Tag. Abend und Morgen. Lasst uns aufstehen und lasst uns jetzt Gott bitten, dass wir heute Gott danken für das, was war, und dass wir in die Zukunft hineinblicken, jeder für sich selbst in seinem persönlichen Leben. Du darfst heute Abend Pläne machen für dein Leben. Was willst du? Was sollst du? Was musst du? Herr, was willst du von meinem Leben? Und du solltest nicht in gestern leben. Ach, es war so schön und so wunderbar und so weiter früher oder damals und so weiter. Vergiss all diese frommen Fosseln und fang an, dich aufzuraffen und zu sagen, mit Gott wollen wir Taten tun. Ich glaube, darum rede ich, wie der heilige Apostel Paulus sagt. Und lass uns in die Zukunft schauen. Was wollen wir tun? Was werden wir tun für Gott? Was wirst du tun für Gott morgen, übermorgen? Sie lacht des kommenden Tages. Vater, wir wollen freudig in den Tag hineingehen. Wir wollen nicht an unsere Beerdigung denken und an unseren Ruhestand und Pensionierung und Biografien schreiben, Herr, sondern wir wollen jetzt die Zukunft, das Leben leben. Herr, und das Beste ist, das bist du, Herr. Und wir wollen dich ausleben. Wir wollen, dass du durch uns wirkst. Herr, wir vergib uns, wenn wir so egoistisch waren, was du für uns tun kannst und was du an uns tun kannst. Herr, wenn wir uns hingeben und dir dienen, werden so viele Dinge an uns passieren und du wirst so viel für uns tun. Es wird nichts unbelohnt bleiben. Herr, wir werden so gesegnet werden für den Rest unseres Lebens, wenn wir anfangen, für dich zu wirken und zu arbeiten. Herr, wenn wir anfangen, Frucht zu bringen, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Herr, wir haben genug toten Glauben in dieser Stadt. Wir haben genug tote Christen, die an einen Herrgott höheres Wesen oder irgendwas glauben. Aber Herr, wir wollen Tatmenschen werden und bewege unsere Herzen, etwas zu tun in unserem Leben. Halleluja. Zeig uns, was wir tun können. Herr, du hast für jeden einen speziellen Plan, eine ganz besondere Berufung für jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne soll selber rausfinden, was du von ihm willst. Heute Abend rede dein Geist und wir öffnen uns deinem Geist heute.